nach einem geschichtsträchtigen Weltcup-Wochenende in St. Moritz und in Val d'Isère servieren wir euch ganz gemütlich ein Après-Ski. Grüß euch miteinander. Wir haben ganz viele brisante Sachen aufzuarbeiten von den Frauenrennen in St. Moritz und von den Männerrennen in Val d'Isère. Und das machen wir mit dem Mann, der vor bald 56 Jahren in Gröden seinen zweiten Geburtstag gefeiert hat. Bernhard Russi. Grüß dich, Bernhard.
Ja, kann man sagen. Danke vielmals für das Geschenk, das du mitgebracht hast. Hast du etwas mitgebracht? Nein.
Es kommt nachher.
Es ist ja noch nicht.
Es kommt nachher.
15. Februar.
Ja, aber du bekommst gleich ein Geschenk heute von mir, aber es kommt ein bisschen darauf ab, wie du performst. Also ich habe drei dabei, oder? Ein grosses, ein mittleres und ein paltes, wie Basler sagen. Ja, lass uns zuerst über die Frauenrennen in St. Moritz reden. Ich muss dich erinnern an einen Kommentar, den du abgegeben hast bei der Lauberhornabfahrt 2003. Der Patrick Lang, der Sohn vom Weltcup-Gründer, sehr lang hat mich daran erinnert. Der Hermann Meyer ist dann seine erste Abfahrt gefahren nach seiner schweren Verletzung, die er erlitten hat bei einem Töffelunfall. Er ist dann siebter geworden und du hast dann gesagt, alle, die hinter dem Hermann Meyer gelandet sind, in dieser Abfahrt. Die müssen sich überlegen, ob sie zurücktreten. Jetzt, Lindsay Vonn mit 41 Abfahrt in St. Moritz gewinnt mit über einer Sekunde Vorsprung. Muss sich jetzt die zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter auch überlegen, ob sie sich vielleicht eine andere Sportart aussuchen?
Nein. Also, ganz kurz zum Hermann Meyer. Also, die Verletzung war natürlich ganz verrückt gewesen und die war immer noch nicht gesund, als er dort am Start war.
Nein, er hatte nur einen Stummel von einem Fuss.
Und das war ja eigentlich nicht das einzige Highlight, das man von ihm nachher erlebt hat. Ich mag mich erinnern, wo wir diskutiert haben, qualifiziert er sich für einen Zweitlauf in Adelboden oder nicht?
Ja, dann hat er sich nicht qualifiziert.
Das
ist das erste Rennen, wo er gefahren ist.
Genau.
Er ist ein Slalom Adelboden, 31 ist geworden, 30 ist am Brosen.
Aber weißt du, ich glaube, wir dürfen es zusammenfassen. Ich habe das auch schon mehrfach gesagt, wenn du einmal Velo fahren kannst, dann kannst du es.
Ja.
Dann kannst du es einfach. Und dann kommt einfach noch, es sind Leute, die mehr gesegnet sind mit Talent. Und gerade im Skifahren, und ich habe es auch schon gesagt, gerade in den Speed-Disziplinen ist das Gefühl für den Schnee, für das Element, für das Tempo, ist halt einfach, das ist in dir drin. Ich würde nicht sagen, dass es das der einzige Grund ist, was Lindsay Vonn geboten hat. Das ist ja absolut gigantisch. Und nicht nur, wie sie das Rennen gewinnt, sondern in welcher Art und Weise sie das Rennen gewonnen hat.
Ja, das ist
schön. Du darfst mich ruhig daran erinnern, dass auch ich den Finger aufgehabt habe.
Du hast ja gesagt,
ich wollte nicht fragen, wegen, Entschuldigung, gell?
Ist gut. Du hast dann gesagt, was Lindsay Vonn macht, das ist gefährlich. Oder? Mhm. Markus Wasmeier, der hat gesagt, das grenzt an Verarschung, die Lindsay Vonn macht. Aber Franz Klammer, die alte Widersacher, hat gesagt, die hat einen Vollschuss, oder, dass sie das macht. Und jetzt kommt sie mit 41 zurück auf das St. Moritz und gewinnt mit 1,5 Sekunden Vorsprung. Oder mit über 1 Sekunde Vorsprung. Und du sagst, Leute, die mal gut haben können Velo fahren, die verlernen das nie. Ich möchte dich schon daran erinnern, Björn Borg hat hier mit irgendwo 40 nochmal sein Comeback gegeben im Tennis, ist kläglich gescheitert. Der Michael Schumacher ist zurückgekommen nach seinen 7 Weltmeistertiteln, oder? Hat nachher nicht mehr funktioniert. Und jetzt kommt die Lindsay Vonn zurück, fährt wieder alles in Grund und Boden. Das spricht doch einfach nicht für das Niveau im Frauenskisport. Das tut mir leid.
Nein, ich will nicht so weit gehen. Ich will einfach sagen, das Niveau vom Frauenskisport ist eins. Die absolute Form und das was Lindsay Vonn sagt, ist etwas ganz anderes. Ich will einfach noch schnell erklären, warum ich den Finger aufgehabt habe. Ich habe ihn effektiv aufgehabt, weil in den letzten Rennen, wo Lindsay Vonn in der ersten Karriere gefahren ist, hat sie immer geklopft oder sehr oft geklopft und hat schwere Verletzungen dabei. Sie war dort im Stress gewesen. Sie ist dort so Ski gefahren, dass sie alles im Rund und Boden fährt, dass sie alles gewinnt und ist durch das auch übermäßige Risiken gegangen. Und vor dem habe ich einfach ein bisschen Schiss gehabt, dass sie irgendwann nur einen Fehler gemacht. Weißt du, wo das bei mir aufgehört hat? das letzte Jahr, sie hat ja dann das Comeback gemacht, auch mit guten Resultaten. Und
also sie wo ist ich, schon letztes Jahr, nachher beim Weltcup-Finale ist sie aufs Podest gefahren,
ja,
oder?
Ja, als ich gemerkt habe, dass sie reif ist, dass sie eine andere Frau ist, im Kopf, war in Garmisch. In Garmisch, wo sie auf die Hölle zusteuert, ein bisschen zu spät war, wenn sie ums Verrecken hat wollen, hat sie das Tor innen mögen. Aber sie hat von weitem gesehen, das wird knapp, das könnte noch heikel werden, hat das Tor ausgelassen, hat das Rennen abgebrochen. Das ist für mich der entscheidende Punkt, wo ich mich gedacht habe, jetzt kann sie auch das andere machen. Jetzt kann sie auch ein Rennen einteilen. Sie kann auch gewisse Schlüsselstellen anders fahren, als jetzt vielleicht andere. Sie muss nicht überall alles bringen. Und klar, die Abfahrt ist, ich behaupte jetzt einfach, ich habe extra noch ein paar Fahrten von ihr angeschaut, von früher, der ersten Karriere. Habe die Fahrten von ihr in St. Moritz ein paar Mal angeschaut und muss sagen, es hat nie eine bessere Lindsay Wundt gegeben als jetzt. Nie. Technisch. Und jetzt kommt das zweite Thema. Im Super-G, klar. Man hätte jetzt gedacht, ja gut, wenn sie tapfer gewinnt, gewinnt sie ja den Super-G auch. Ja. Nein, ich habe in keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass sie den Super-G ums Verrecken gewinnen will. Sondern, da ist mir das sicher, was sie ja auch erzählt. Es geht um Olympia, okay. Es geht noch lang, es braucht Kraft und man muss aufpassen, dass man ohne Verletzung dorthin kommt. Das ist ja immer noch nicht Garantie. Aber die Art und Weise, wie der Super-G gefahren ist, ist absolut einmalig gewesen. Obwohl sie nur vierte Orden ist.
Würdest du sagen, dass die Lindsay Wundt mit 41 oder um die beste Lindsay Wundt von allen Zeiten ist, weil sie mit dem Axel Lünz Windahl ein absoluter Speed-Grossmeister jetzt als Berater-Trainer an ihrer Seite hat?
Du hast in deiner Frage es nur drinnen, oder? Und das muss ich streichen. Es ist nicht nur wegen Axels Windahl, sondern
nein, ich
es
habe gesagt, ist das auch. Habe ich
auch,
gesagt.
Nicht
oh,
nur.
Oh, habe ich gesagt.
Ja, die Hure Dialekt ist noch schwierig, alles zu verstehen. Aber Punkt 1 hat sehr wahrscheinlich in der Vorbereitung konditionsmässig, Krafttraining und all das ganze Zeug, ein ganz, anderes Level als vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Das ist viel besser geworden bei allen. Es hat auch sie profitiert. Und sie macht das konsequent. Brutal, wie sie dort trainiert. Das ist der eine Punkt. Dann, wie sie gegreift hat im Kopf. Und ich bin doch, ich glaube, dass der Axel ihr ein grosses Vertrauen gibt. Das ist ein Weltstar. Das ist einer, der niemandem etwas muss beweisen. Wenn er ihr sagt, das kannst du so und so, da darfst du ruhig ein bisschen früher rein, oder du da mehr Reserven, dann glaubt sie das und dann setzt sie es um. Und so viel Verständnis, so viel Erfahrung hat der Axel immer noch, obwohl er ja eigentlich nie in Trainertätigkeit übergegangen ist, richtig offiziell.
Nein, aber er hat etwas, was die meisten Trainer oder nicht haben. Er ist selber auf diesen Abfahrten oder sehr, sehr erfolgreich gewesen.
Ja, ja, das ist klar. Das ist ein grosser Vorteil. Ob jetzt der Axel gerade der Erste muss sein. Ich
kenne sonst einen Skizirkus-Trainer, der einen absoluten Champion-Status hatte als aktiv.
Ob jetzt der Axel der Erste muss sein, der unten im Zielraum steht und am Schluss noch auf dem Podest und mit dem Preis. Das
ist ein bisschen too much gewesen. Zu starke Red Bull-Inszenierung, willst du sagen?
Ja, genau, okay. Skirennen ist ein Unterhaltungssport geworden. Es ist ein Event, wo viel Geld dahinter ist, wo Wirtschaftlichkeit gefragt ist. Und ich habe eigentlich im Prinzip nichts gegen das.
Jetzt dürfen wir nicht nur über die Lindsay Wundt reden.
Nein, wir werden noch lange über sie reden.
Ja, das ist klar. Aber wir dürfen doch auch über eine reden, die ihre Tochter könnte sein. Über Thema Eicher, die Deutsche, die nachher die zweite Abfahrt gewonnen hat, vor der Lindsay Wundt. Die ist 3 Monate älter als die Mallory Blanc. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen genervt über die Fanberichterstattung, die Tina Weirater als Expertin im Schweizer Fernsehen gemacht hat, wo die Mallory Blanc in der ersten Abfahrt, glaube ich, mit der Startnummer 2 gekommen ist, oder? Dann hat die Zetter und Mordio geschrien, oder? Und was für eine geniale Fahrt und alles. Sie ist nachher knapp 2 Sekunden zurück auf der 13. Stelle. Ich meine, das ist für die Mallory Blanc eine gute Leistung, aber es hat nichts mit genial zu tun. Oder? Gibst du mir recht?
In der Abfahrt nicht. Also hat es nichts damit zu tun, dass es genial war, weil da hat sie auch schon bessere Resultate, bessere Leistungen gebracht, bin ich mit ihr einverstanden. Ich bin überrascht gewesen, dass sie der Super-G so gefahren ist. Das ist eigentlich gut gewesen, das ist eine Reife, das zeigt auch
einen gewissen
Aufwärtstrend von ihr.
Ja.
Emma Eicher und Mallory Blanc, eigentlich kannst du sie ziemlich stark vergleichen. Mhm. Also, ungefähr gleiche Grösse. Mhm. Die Eicher nur ein bisschen feiner, nur ein bisschen tänzerischer auf der Ski. Wobei, wenn sie dann wieder den Fehler macht, wie sie im Super-G gemacht hat, ist das einfach unverzeihlich. Das darf einfach nicht passieren. Ja. Aber was man vielleicht, wenn man gerade noch vom Super-G redet, schon noch auch darf daran denken, sind natürlich die, hätte ich fast gesagt, die armen Mädchen, das darf ich ja nicht sagen, es sind ja reiche Frauen zum Teil.
Aber viel zu weit gegangen.
Genau, überhaupt, das ist ein bisschen die Verunsicherung, gell? Wenn du natürlich nach dem Vorfahren einen Unterbruch machst und stopp und warten, wir müssen den Sprung abnehmen, das gibt schon eine starke Verunsicherung. Und dann bekommt noch jede von denen 3-4 Funksprüche von verschiedenen Stellen. Weil sie haben ja vorher angeschaut und sind sich alle einig gewesen, wie man es fährt und was man macht und die Linie und ob der Sprung schwer ist oder nicht schwer ist. Und oftmals kommt das Gegenteil, oder? Oftmals sagt, hey, nein, vielleicht haben sie schon gesagt, es passiert nichts, aber im Kopf finden, also eine gewisse Verunsicherung ist da gewesen. Das hat man bei einigen gemerkt, oder?
Verständlich, oder? Weil der Sprung, wir haben ja letzte Woche haben wir darüber diskutiert, über Bibelkrieg, über den berühmten Golden Eagle, wo irgendwie das ja nur irgendwie knapp 30 Meter gegangen ist. Und jetzt hat man beim Super-G in St. Moritz einen Sprung, der 44 Meter geht, ist natürlich schon ein gravierender
Widerspruch. Ja, nur schnell etwas zu den Pisten. Und so. Also wir haben ja fantastische Rennen gewesen. Ein riesen Kompliment. Das ist drin gewesen, was man im Frauenrennsport darf erwarten. Schwierige Stellen, unruhig, Luft, Sprünge, das ist super gut gewesen. Trotz allem muss ich am Kurssetzer, der hat ja der obere Teil wirklich gut in das Gelände hineinpasst, aber in meinen Augen, auf einen solchen Sprung, und der Sprung weiss man ja, dass der geht, aus der Abfahrt, ist ja der 1-2 Training, 3 Training, plus 2, also, das ist 4-5 Mal ist der gefahren worden, darf der Kurssetzer nicht mit dem Tempo auf den Sprung los. Ja. Sondern er muss es hinten kontrollieren. Der Sprung darf ohne weiteres in einem Super-G 20, 25 Meter gehen. Wenn einer den Sprung verpasst, kann er auch eine 30 gehen. Aber er darf dann nicht 50 gehen. Und die wären 50 Meter gesprungen, wenn es dann nicht abgenommen hat. Und dann wird's heikel, dann wird's gefährlich. Und nicht vergessen, in einem Super-G. Mhm. Dann frage ich mich, wieso braucht es die Disziplin? Dann machen doch gescheiter eine dritte Abfahrt. Ja, genau. Dann sind wir auf der Safe Side, dann passiert eigentlich nichts.
Jetzt hat ja das St. Moritz Wochenende aus Schweizer Sicht ganz schlecht angefangen mit dem schweren Trainingssturz von Michel Gisin.
Mhm.
Ich habe dann nachher vom Trainer Chuor immer wieder gehört, Skar geht den Athletinnen wahnsinnig nah. Jetzt frage ich dich als ehemaliger Abfahrtsgrossmeister. Macht's?
Also Abfahren, ich würde es nicht wahnsinnig gehen mit diesem Grossmeister. Da hat es schon Grossmeister gegeben, aber die haben andere Namen gehabt. Du
warst und Olympiasieger gewesen.
Das ist ein Tag. Nein, es sind 2 Tage.
Jetzt haben wir schon zweimal die Kugel.
Ja.
Also, ich frage dich nochmal, macht es für eine Athletin einen Unterschied, ob eine Teamkollegin stürzt, oder ob es eine Ausländerin so schwer verwünscht?
Ja, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob es einer von deinem eigenen Team ist. Das glaube, der Unterschied ist da. Aber all die, die Jungen, die noch nicht so oft dabei sind, bei denen verstehe ich, dass eine gewisse Nervosität entsteht. Aber ja, sagen wir, die reiferen Frauen, denen darf das eigentlich nicht ausmachen. Weil wir reden ja immer wieder über die Gefahren. Wir reden immer wieder darüber, es kann dann gleich noch passieren. Es ist einfach nicht sicher in diesem Sport. Mhm. Und das muss richtig drinnen hocken. Es muss drinnen hocken und dann musst du dir am Start sagen, okay, ich weiss, wichtig ist für mich die Information. Die klare Information, worum es passiert ist, Ich weiß es heute noch nicht genau. Ich muss nur vermuten, dass Michel Gysin in dem Moment, wo sie über den Steilhang abkommt, auf das Flache raus, dass die Sicht nicht so glasklar war. Es ist mir so vorgekommen, wie wenn sie die Mulde, die Kompression nicht so richtig gesehen hat hat sie wahrscheinlich, sie hat ja aufgemacht, sie ist stehend in die Kombination, was ja eigentlich richtig ist, du musst das auffahren. Aber der Gewichtswechsel auf den Aussenski ist nicht sauber passiert, ist noch ein bisschen etwas auf dem linken Ski geblieben und darum hat sie angehängt. Also ist auch viel Pech dabei gewesen. Aber eben, zurückkommen, das muss man können verarbeiten. Das muss man wirklich können verarbeiten, weil das passiert in den Training, das passiert immer wieder.
Bist du mit den Schweizer Ergebnissen im Gesamten zufrieden? Also, hat man ja vorher auf dieser Piste können trainieren, zusammen mit den Amerikanerinnen. Das ist ein grosser Vorteil, das kann man so sagen. Im Endeffekt der sechste Rang von der Mallory Blanc, der einzige Top-10-Rang, den man in diesen drei Rennen herausgefahren hat. Klar, Lara Gut-Berami fällt, Corinne Sutter fällt, die beiden Teamleaderinnen, ja, jetzt noch Michel Gysin weg. Oder?
Ich glaube, wir müssen zurückblättern. Im Nachhinein kann man immer irgendwie etwas sagen. Aber vielleicht ein bisschen zurückdenken, wenn du mich gefragt hättest, was erwartest du für die Rang in St. Moritz mit dieser Mannschaft, hätte ich müssen sagen, wenn wir ein Top oder zwei Top-10-Resultate haben, dann ist es gut gegangen, oder?
Ja, jetzt haben wir eins.
Klar, die jüngeren Fahrerinnen, die jetzt nicht in der Nationalmannschaft sind, die sind in einem Bereich, dort geht es um Punkte, dass man Punkte macht, dass man sich antastet. Das ist ja zeitlich ja nicht mehr so wahnsinnig weit. Also, ich meine, die sind dann 1,78 Sekunden hinten dran. Und das ist ein Aufbau, wo von heute auf morgen dann auf einmal kann eine explodieren. Jasmin Fluri, finde ich eigentlich schön, dass sie wieder zurückgekommen ist.
Weltmeisterin von 2023, nach 22 Monaten wieder das erste Rennen.
Ja, also das ist schon
lange. Ist in der ersten Abfahrt in die Top 15 gefahren?
Ja, hat mich jetzt noch nicht vom Hocker gerissen, weil ich sie ein bisschen stärker einfallen in Einstufen. Ich weiss es nicht. Weißt du, es ist näher dran sein. Also ich kenne ja die ganzen Trainingsfahrten nicht und alles. Anscheinend hat sie einen guten Sommer gehabt, gut können trainieren und du hast es schnell angetönt. Vielleicht muss man sagen, also wenn du schon kannst daheim trainieren, dann hätte ich vielleicht da und dort noch ein zusätzliches Highlight erwartet. Oder erhofft, sagen wir mal.
Ich warte seit etwa 3 Jahren oder seit 2 Jahren auf die Explosion von dieser Delia Durrer, wo man vor 3 Jahre als Megatalent hat angepriesen, fast so in der Kategorie von der Mallory Blanc. Und ja, es ist bis jetzt, ich glaube, sie hat noch kein einziges Top-10-Ergebnis in St. Moritz oder wieder außerhalb von der Top 20. Also du bist doch ein Womanizer, du kannst dir
nicht sagen. Nein, ich tue es einfach wiederholen. Weißt, es ist einfach so, ich schaue ja das am Fernsehen und ich finde es spannend und ich hoffe auch, dass irgendeiner dann den grossen Coup gewinnt. Ich glaube, das ist jetzt aber nicht gerade die Abfahrt, also sind nicht gerade die Verhältnisse, wo es ist immer noch Nachwuchs, also obwohl vom Alter nicht mehr Nachwuchs ist, aber es ist immer noch Nachwuchs, es sind die hinten nachkommen, dass die können explodieren können. Auch die Verhältnisse sind ja auch nicht so gewesen, oder? Es hat andere Zeiten gegeben, wo zum Beispiel die Lara Gut auf einmal aus dem Nichts Zweite geworden ist dort. Sind doch Nachwuchs. Verhältnisse gewesen, die sich ein bisschen geändert haben. Weißt, eine Wolke, dann ein bisschen Sonnenschein und so. Das braucht es dann. Also die brauchen solche Sachen, dass sie oft mal explodieren können.
Aber ich erinnere dich, Lara war dann knapp 17 gewesen.
Ja, ja, ist klar. Die gibt es natürlich nicht wie Sand am Meer, solche Talente.
Kommen wir nochmal auf die Michel Gysin, auf den schlimmen Sturz zurück. Sie hat ja schon vor dieser Saison schwierige Jahre gehabt. Ich glaube, sie hat einen Fehler gemacht, dann zumal, wo sie von Rossignol Material, das super funktioniert hat, zu Salomon gewechselt hat. Aber sei jetzt einmal dahingestellt. Du schmunzelst. Was wolltest du sagen?
Nein! Ja. Das ist eine reine theoretische Sache. Mhm. Das können wir so diskutieren. Schade, dass ich habe. Aber wenn du eine wechselst, dann musst du mal dazu stehen und sie ist dazu gestanden. Sie hat gesagt, es ist nicht das Material, es ist kein Problem, ich habe es im Griff und so weiter. Das verstehe ich dann wirklich. Ich meine, du musst dich an einem Tag musst du dich entscheiden, ich tue mich verabschieden von dieser Firma, das ist zwar gut gewesen, jetzt soll ich einen neuen Wechsel machen. Das hat hier und da nicht nur mit dem Material zu tun, es hat auch hier und da nicht einmal mit den Leuten, die dahinter sind, zu tun, sondern mit dir allein. Du brauchst eine neue Reizung, du brauchst einen neuen Reiz. Mhm. Habe ich selber auch erlebt.
Ja, ich also, wollte sagen, du bist ja mal des Geldes wegen, oder bist du, hast du die Skimarke gewechselt?
Der hat dir einen anderen Ski ausgelesen, ich sage das. Nur ganz kurz, ich habe effektiv den Skiwechsel gemacht, ohne eine Kurve gemacht zu haben im Ski. Ohne eine Kurve. Ja. Nur mit der psychologischen Überlegung, die nächsten Olympischen Spiele sind in Innsbruck, das ist Österreich, das ist Tirol. Wer von den Skifabrikanten auf dieser Welt macht am meisten, wird am meisten investieren, dass sie in Innsbruck den besten Ski am Fuß haben, kann nur ein Tiroler sein und das ist der Kneisel aus Kufstein.
Blitzhardt ist schon eine Tiroler Firma.
Ist wahr?
Ja.
Ehrenwort, ja, wo?
Mit der Seil.
Hä?
Mit der Seil.
Ist das immer noch im Tirol?
Das ist im Tirol.
Okay, gut.
Ja, das ist definitiv
im Tirol. Man lernt immer wieder etwas, das finde ich cool.
Atomik ist gerade fast oder an der Tiroler Grenze.
Mm-mm. Aber Blitzhardt hat damals keine grossen Stars gehabt, wie einen Schranz, einen Gordin, einen Messner. Ja. Das sind absolute Highlights gewesen, oder? Und die haben immer wieder gute Resultate und gute Ski gehabt. Ja. Und ich habe am Schluss, einfach damit wir das gesagt haben, ich habe in Innsbruck den besten Ski gehabt von allen.
Ja. Gut.
Hat nicht gelangt, aber ist der beste Ski gewesen.
Immerhin Silbermedaille in Franz Kammer, für die, die es nicht live gesehen haben. Für die wenigen. Nochmal zurück zu Michelle Gysin. Jetzt hat die das Kreuzband gerissen. Sie hat Verletzungen der Halswirbelsäule. Glaubst du, dass wir die nochmal sehen auf einer Weltcup-Piste?
Ich glaube eigentlich alles. Ich bin ein Gläubiger für solche Sachen. Auf welche Art und Weise nicht. Was ich einfach noch schnell sagen will. Ja, sie hat sich verletzt. Aber sie hat auch ein riesen Glück gehabt, dass die Verletzung nicht schlimmer ist.
Mhm.
Ich sage es immer wieder, wir dürfen einfach nicht vergessen, wenn du mit 110 auf die Piste hinknallst und das Knick macht eine Bewegung, die nicht unter Kontrolle ist und gerade bei so überraschenden Stürzen, oder, wo ausgeleert wird, wo explodiert, hat oftmals die Spannung im Körper nicht gut genug gewesen, dass nicht das Schlimmste passiert.
Ja.
Dürfen wir einfach nicht vergessen. Also musst du auch, trotz allem, trotz der Verletzung, trotz der Schmerzen und so, musst du auch sagen, okay, auf der anderen Seite bin ich eigentlich noch gut weggekommen.
Ja, und jetzt könnte man gerade in so einer Situation könnte man als Michelle Gysin, die ja alles erreicht hat in dieser Karriere, die ist Olympiasiegerin, die hat in jeder Disziplin hat die einen Podestplatz mindestens rausgefahren.
Ja, das gibt's nicht oft.
Nicht allzu viel, nein, oder, wo das geschafft hat.
Richtig.
Wenn man so viel erreicht hat, könnte man ja sagen, jetzt habe ich so viel Glück gehabt, jetzt lasse ich es.
Ich sehe nicht in sie innen, oder? Und das,
nicht?
Aber, nein, überhaupt nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du, kommen wir wieder zurück zum Velofahren, dass du sagst, ja, aber Gottverdorie, nicht so, komm. Kommt noch etwas anderes, was ja für die Lara gut auch zählt, oder? Damit du in deiner Zukunft nach, also in der zweiten Karriere, die Berufskarriere oder die Lebenskarriere oder die Familienkarriere, wieder gut weg bist, musst du richtig stark und gut trainieren. Die Reha muss perfekt sein. Und was gibt's für eine bessere Reha, als sich eigentlich vorstellen, ich will so trainieren, ich will mich wieder so gesund fühlen am Schluss, dass ich könnte ein Skirennen fahren. Und dass, wenn du dann so wie bist, sagst, okay, jetzt geht's ja eigentlich, jetzt kann ich ein bisschen fahren und auf so was klick, dann, ja, aber komm, jetzt probiere ich es noch einmal. Weißt du, Skifahren, du fahrst nicht irgendeinmal auf ein, sagen wir, professionell Skirennen fahren, weil du das Gefühl hast, ich mach das, bis ich das und das erreicht habe, dann höre ich auf. Das geht nicht. Du machst das, weil du das liebst. Mhm. Weil du den Wettkampf liebst, das Element, Natur und alles zusammen. Und darum ist es schwierig, einfach so in einem solchen Moment zu sagen, that's it, das ist es jetzt gewesen.
Zumal im Februar 2027.
Klar.
Nochmal eine Weltmeisterschaft in der Schweiz.
Ja.
Auf dem Programm steht in Gramontana.
Ich würde mir dann überlegen, ja, was ist denn, was ist denn das Hauptziel? Welche Disziplin? Also, ich darf jetzt ein bisschen aus der Wundertüte reden. Ich habe mit der Dominik lang über das geredet. Im Vorfeld von Peking. Und ich habe ihr gesagt, die Michelle ist eigentlich eine Schnelle. Ist eigentlich ein Abfahrer. Das war in der Zeit, wo sie nicht so richtig gewusst hat. Abfahrt total lockieren lassen, Super-G gar nicht mehr, nur Slalom und Riesenslalom. Er hat gesagt, die muss weiterhin in der Abfahrt fahren. Und zum Glück hat man das auch ein bisschen besprochen. Ich weiss halt nicht, was der Dominik Gieren dann nachher gesagt hat. Aber, es war eine technische Abfahrt gewesen, eine Kurve drin gehabt. Und es ist schlussendlich aufgegangen.
Ja gut, also sie ist ja Kombinations-Olympiasiegerin. Ja, genau. Ja, die Abfahrt,
ja.
Logischerweise dazu, oder?
Ja.
Aber ich hätte schon gemeint, du willst als Einzel-Abfahrts-Olympiasiegerin verkaufen, oder? Und da wirst du dann natürlich auch den schweren ist Gorin Sutt geworden, oder? In Peking. So, reden wir über Männer in Val d'Isère, Riesenslalom und Slalom. Und ich mache es ungern, oder? Aber ich mache dir jetzt ein Kompliment. Du bist halt eben schon ein richtiger Ski-Experte. Ich bin in einer Wettgruppe mit hochkarätigen Skilegenden, Beat Feutz, Felix Neureuther, Marc Gisin, Hans Olsen, der alte Schwede. Keiner von denen hat im Riesenslalom und im Slalom von Val d'Isère der Loic Meyer in der Top 5.
Ja, die hat ja keine Ahnung. Das darf ja nicht sein, oder?
Du hast schon beim letzten Podcast gesagt, der Meyer wird in Val d'Isère ganz heiß. Jetzt ist es ja gleich. Oder? Ich meine, sein Saisonstart war nicht gut gewesen. In den ersten 6 Rennen keine Top-10-Platzierung. Dann in Biberkrieg im Riesenslalom ist er auf den 9. Platz gefahren. Aber dass er jetzt gerade den Riesenslalom in Val d'Isère gewinnt, habe ich jetzt auch nicht gedacht.
Ich habe ja nicht gesagt, dass der Meyer der Riesenslalom wird gewinnen in Val d'Isère, aber ich habe glaube schon richtig gesagt, dass wenn es einen Hang gibt, der auf den Meyer zugeschneidert ist, dann ist es der. Weil ich meine, wir kennen ihn ja, er ist auf die kurzen Schwünge, ist er halt einfach wirklich technisch den anderen überlegen. Obwohl ich mir dann überlegt habe, warum kommt er denn sonst nicht vorwärts? Ich glaube, jetzt gehen wir ein bisschen in die Technik hin, also der Schwung selber und alles ist perfekt. Ich glaube, er ist ein Mühe zu weit vorne. Also wenn der Meyer, ich weiss halt nicht, ob du das von heute auf morgen kannst, wenn der Trainer ihm sagt, lass, du musst vielleicht 1, 2, 3 Grad in der Stellung ein bisschen mehr zurück, dann hast du weniger Druck auf der Schaufel, dann ist vielleicht der Schwung ein bisschen weniger sauber, aber es ist schneller. Das wäre eine Theorie.
Das wäre eine Theorie.
Aber mich ist nicht überrascht, dass es jetzt oft mal gegangen ist, dass er dann gerade noch gewinnt. Hut ab, weißt du, musst du das im Kopf auch noch verarbeiten. Oder vielleicht hat er eben das Gleiche gedacht. Ja, gut, der Flachriesenslalom in den Biberkrieg, da kann ich ja nichts erwarten. Und jetzt kommt das andere, es kommt das Gegenteil. Das ist das Gegenteil. An seiner Qualität hätte er sicher nicht müssen zweifeln.
Der Beat Feutz hat eine andere Theorie. Oder der hat gesagt, der Meyer hat anfangs von dieser Saison viel zu viel an diesem Gesamtweltcup, an diesem möglichen Sieg im Kampf um die grosse Kugel gegen Marco Odermatt studiert. Dann ist er nach 7 Rennen eigentlich schon weg gewesen. Und jetzt fährt er wieder befreit, unbeschwert auf. Würdest du das unterschreiben?
Ich würde gerne mit Leuk über das reden, was er wirklich im Kopf hat. Von meinem Gefühl her, nein. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Marco in die Saison reingestartet ist, ich will den Gesamtweltcup gewinnen. Er weiss, dass es möglich ist. Aber wir nehmen eins nach dem anderen. Und nein, also ich würde jetzt sagen, dass der Leuk hat sich sicher auf die zwei Disziplinen, Kerndisziplinen, konzentriert. Es kommt Olympia. Ich glaube, dass im Hinterkopf mein Glaube, ich habe nicht mit ihm geredet, eher Olympia plus die Kerndisziplinen Slalom und Riesenslalom sind.
Bin mir nicht ganz sicher, weil wenn er sich auf die Kerndisziplinen fokussiert hätte, dann hätte er nach dem schlechten Saisonstart hätte er gesagt, jetzt verzichte ich auf einen Super-G in Beaver Creek und konzentriere mich voll auf den Riesenslalom auf der Birds of Prey. Oder ist aber der Super-G gefahren und seine Trainer hätte es eigentlich gern gehabt, wenn ich dafür einen Tag länger in den Copper Mountain gefahren wäre, trainiert hätte.
Mhm.
Oder?
Es gibt eben Theorien, die sagen, hey, wenn du schnell willst im Riesenslalom sein, gerade wie in Beaverkrieg, dann musst du auch das Tempo trainieren. Und ja, das Tempo kannst du über den Super-G sehr gut trainieren. Mhm. Es ist ja, sagen wir jetzt mal, ein technischer Super-G, ein schwerer Super-G mit Steilhang, mit Radien, die auf ihn zugeschnitten sind. Und da kann ich ja eigentlich nichts verlieren. Gut, er verliert einen Tag Training, das er sonst hat, aber vielleicht hat er schon so viel trainiert, dass er gesagt hat, ich muss einen anderen Kopf haben.
Hat er eben nicht. Er hat aufgrund von Rückenproblemen nur sehr, sehr dosiert trainiert. Also beispielsweise im Trainingscamp in Neuseeland ist er 5 Tage gar nicht gefahren. Darum hat er ja Trainer gern gehabt, dass er in Copper Mountain nur 1 Tag mehr trainiert. Aber es ist ja jetzt alles gut gekommen. Er hat ja alles richtig gemacht.
Ja.
Ich bin mich geschlagen.
Ja, einfach oder? Das Einzige, ich glaube nicht, dass der Loic Meyer den ganzen Sommer von dem Gesamtweltcup geträumt hat. Das glaube ich persönlich nicht, obwohl ich nie mit ihm geredet habe.
Wenn du zweimal zweit bist worden und dann so einen super Finish hast gehabt wie im letzten Jahr, inklusive Weltmeistertitel im Slalom, dann ist es doch logisch, dass du mit dieser Kugel fängst an zu flirten.
Lass mich nicht überreden. Nein, okay. Es ist nicht logisch. Der Meyer ist ein Riesenslalomfahrer. Wenn denn das irgendeinisch kommt, dann kommt das höchstens ab Mitte Februar.
Gut.
Das Denken.
Hast du das Gefühl, er kann jetzt nochmal eine Rolle spielen? Im Kampf um die grosse Kugel? Also er ist im Moment irgendwie bei 275 Punkten, oder Matt hat schon über 500.
Wenn es einen anderen Gesamtweltcup-Sieger soll geben als der Marco Odermatt, dann muss der Marco sein auch noch dazu beitragen. Dann muss er nur ab 2-3 Nuller haben irgendeinen Ort. Und sonst, wenn die Saison normal läuft, sage ich jetzt einfach, kann keiner an Marco Odermatt das Wasser reichen. Es ist, wenn es normal läuft. He? Aber der Skisport ist nicht etwas, wo immer alles normal läuft. Es kann Überraschungen geben. Du kannst oftmals halt einfach auch ein kleines Boboli haben, wo musst eine Woche, zwei aussetzen, dann fällt das Zittern schon an, klar. Aber wenn es normal läuft, keine Chance, niemand.
Marco Odermatt hätte sehr wahrscheinlich auch den Riesenslalom in Val d'Isère wieder gewonnen, wenn er nicht noch angehängt hätte mit dem Arm im Tor.
Das darfst du halt einfach nicht.
Ist denn dritt geworden? Das ist klar. Oder ist dir nie passiert? Oder?
Nein, das hätte ich und das wenn. Ja, okay, ja. Gut. Aber auch aus da. Der wird, ich mache die grösste Wette, der wird nie mehr einhängen mit dem Arm.
Ja.
Auch der Marco lernt aus kleinen Detail, oder?
Logisch. Meine, das Wichtigste ist ja, es hat der 17. Dreifachsieg bei den Männern in der 58-jährigen Geschichte vom alpinen Skirennsport.
Ja, und ich meine, in dieser Geschichte ist nicht der dritte Platz von Marco das grösste, sondern der zweite von Ernie. Ich spüre genau. Tut mir furchtbar leid, ich sollte ein bisschen langsamer sein. Ich sollte ein bisschen warten, bis die Frage kommt und dann kann ich antworten. Jetzt, was ist die Frage?
Jetzt ist mir an wegen meinem Dialekt, oder? Und jetzt unterstellst du mir auch noch, oder, dass ich zu langsam bin. Was ist eigentlich los mit dir? Nein, und gerne tatsächlich ein riesen Highlight. Oder?
Ja, absolut.
2017 Kombi-Weltmeister wurde in St. Moritz vor dem Hirscher, sensationell. Dann im Winter darauf ab in Madonna di Campiglio 2. Und dann hat er eigentlich nur noch Zeuch gehabt.
Ja.
Rückenproblem.
Ja.
Hat eine Zeit lang mit dem Material gar nicht mehr funktioniert. Und jetzt kommt er plötzlich über einen Riesenslalom, oder? Also auf
das letzte Jahr vor allem, oder?
Ja. Er war ja letztes Jahr schon 4 gewesen, ja, auf die Serie, ja. Oder? Richtig. Dann ist er in Adelboden Top 10 gefahren. Im Slalom läuft es eigentlich nicht wahnsinnig gut in seiner Paradedisziplin. Aber in diesem Riesen kommt er immer bessere Fahrt, oder auch im Biberkrieg, oder Top 15 gewesen.
Ja, ich glaube, im Slalom, ich weiss nicht, wenn ich ein bisschen zurückschaue, was ist denn ihm sein Stil? Er ist so ein sehr lebendiger, schneller,
ja,
Kurzschwungfahrer, ja. Aber es sind immer noch Schwünge. Also und in der Zwischenzeit ist es halt einfach relativ gerade gegangen, wenn du jetzt denen zugeschaut hast in Val d'Isère. Das ist ja absolut wahnsinnig, was die bieten. Ist vielleicht nicht mehr auf ihm sein natürlicher Stil, eher der runde Stil. Und es ist eine riesen Leistung auch von den Trainern, dass die den Ernie so weit gebracht haben, dass er, und das war kein Zufall gewesen, gell? Also ich meine, es waren schwere Verhältnisse, ein schwerer Riesenslalom, ohne Wenn und Aber. Also fantastisch. Und hat mir richtig frei gemacht.
Er ist ja vor etwa 4 Jahren ist er von Salomon vor Firma von seinem Vater, wo sein Vater geschafft hat, zu Fischer gewechselt. Fischer hat ja im letzten Frühling eigentlich den totalen Ausverkauf gehabt. Weltmeister Haser ist gegangen, Daniel Juhl, Jens, die Hochkaräter haben Fischer verlassen. Der Brennsteiner und der Ernie sind geblieben. Brennsteiner hat Copper Mountain gewonnen, hat jetzt wiedergeführt in Val d'Isère nach dem ersten Lauf. Luca Erni fährt mit dem Ski zuerst mal aufs Riesenslalom-Podest. Ich glaube, gerade bei diesen aggressiven Bedingungen funktioniert das Gerät besonders gut.
Also, ja.
Hast du als Völkelmann natürlich mir nie und nimmer recht gegeben, oder?
Nein, weißt du, also ich bin eigentlich kein grosser Materialspezialist. Ich habe gerade letztens herausgefunden, oder haben wir herausgefunden, auch bei den Völkeln, wo ich ab und zu ja dann in Skitest gegangen, ich bin ein hundsmiserabler Skitester.
Ja.
Weil ich stehe auf einem Ski und er funktioniert nicht in den ersten 2 Kurven, dann mache ich mir den Vorwurf, dass ich das ja gar nicht kann und probiere die Lösung zu finden, wie funktioniert denn der Ski. Also ich bin ein schlechter Skitester. Wenn man in Riesenslalom in Val d'Isère kann vorne reinfahren, dann ist es bei diesen Bedingungen sicher ein Kompliment als Material. Aber wir wissen ja beide auch, dass es ganz andere Bedingungen kann geben. Also ähnliche wird es ja in Alta Badia sein. Auch. Das ist
sehr wahrscheinlich werden es in Alta Badia ein bisschen mehr Wasser als in Val d'Isère.
Ja, haben dann auch schon weniger gewässert, ja, oder? Aber sie werden, man wird immer wieder die Lehre daraus ziehen und wird es probieren, halt mit ein bisschen mehr Wasser machen. Ja. Entscheidend ist, was sind Temperaturen, wenn du das Wasser machst. Aber schnell zum Material. Ja, die müssen einen super Ski am Fuß haben. Sonst ist es nicht mehr der Brennsteiner. Und sie haben ja beide bewiesen, der eine im ersten Lauf, der andere im zweiten Lauf.
Wobei ich glaube, wenn der Ernie schiesst ja im ersten Lauf kurz vor dem Ziel noch einen sehr zeitraubenden Bock. Also, er ist dann auch weiter vorne, oder? Wenn man ist jetzt irgendwie 12 oder 13 gewesen nach dem ersten Lauf. Sehr wahrscheinlich war er in der Top 6, wo vielleicht ist ihm das gerade genau so gut gekommen, oder?
Genau, ich kann es gerade sagen. Oder? Ja, du hast dann ganz eine andere Ausgangslage im zweiten Lauf, startest später.
Ja. Wobei der Loic Meyer hat das Rennen nachher gewonnen, oder? Als 5. nach dem ersten Lauf. Also hat da schon nicht mehr so viel Sonne gehabt. Wie der Luca. Die Bedingungen. Der Marco Schwarz hat sich im ORF ziemlich drüber ausgelassen.
Ist wahr?
Ja. Hat gesagt, er verstünde nicht, dass man auf dieser fasten Bällewart nicht mit viel mehr Wasser arbeitet. Das sei für ihn irgendwas, was durch eine Publikumspiste war. Kannst du das nicht nachvollziehen?
Nein, überhaupt nicht. Also nur einmal, ich bin Fernsehzuschauer und ich habe zugeschaut und ich weiss nicht, ob ich Fernsehzuschauer das Gefühl hatte, dass sie gerumpelt bist. Also, wenn das sie halt zeichnet, das ist ganz klar. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe sowieso ein bisschen Mühe, wenn Fahrer im Nachhinein ihr Produkt schlecht machen. Und das Produkt ist der Skirennsport. Ich erwarte ein bisschen mehr Zusammenhalt, ein bisschen mehr Unterstützung. Es ist ja verdammt schwierig, so eine Piste anzubringen. Aber nicht als Vorwurf. Ich kann sagen, man hätte können, aber du darfst das nicht als Vorwurf machen. Weißt du, mit dem Anhängsel, dass das eine Touristenpiste gewesen wäre oder so. Ich habe den Wortlaut nicht ganz genau gehört. Aber noch eines, es ist natürlich jedem seine Sache, seine Gefühle Ausdruck zu verleihen. Wenn der gewinnt, am Schluss sagt, es hätte ein bisschen eisiger können sein, dann sage ich, ja, das ist gut, oder? Aber er hat ja gezeigt, dass man es auch sonst kann. Aber wenn einer nicht in der Top 3, 4, 5 und nicht auf dem Podest ist, kommt einen bitteren Geschmack.
Aber Bernhard, es fällt schon auf, dass wir nie so viel über Verhältnisse, über Pistenpräparation diskutieren, seit Jahren wie in Val d'Isère. Das ist einfach Fakt.
Ja, das ist Fakt. Ich glaube, es wird dir jeder bestätigen. Es ist ein schwerer Hang. Es sind schwere Verhältnisse. Also du hast mit Schatten und Sonne, so allein schon, wenn du zugelegt hast im ersten Lauf, das ist ja verrückt gewesen. Hat jede Nummer, die später gekommen ist, hat ein Tor mehr Sonne gehabt. Also der erste hat, das Nummer 1 hat 3 Tor Sonne gehabt, das Nummer 2 hat 4 Tor. Ja. Und am Schluss, beim Nummer 20 oder so, hat er 20 Tor lang Sonne gehabt.
Und ob der zweite Lauf ist genauso,
wie das Härte passiert. Nur einmal, sind es gerade nur einmal besser. Ja. Aber die Guten kommen damit schlagen, oder? Und die akzeptieren das. Also ein schwerer Hang. Wir sind auf einer recht kritischen Höhe. Also um die 15, 16, 1700 Meter rum, dort sind Temperaturunterschiede vom Ziel zum Start, sind hier und da viel mehr, als man das meint. Das sind dann schnell 3, 4, 5 Grad. Und dann ist es unheimlich schwierig, das anzubringen, was ja alle eigentlich heute sagen, müsste möglich sein. Nämlich auf der ganzen Piste die gleichen Verhältnisse. Ich sage, hört auf mit dem Zeug, probiert das Beste anzubringen. Und wenn es halt nicht klingt, dann müsst ihr euch anpassen. Ihr habt ja eine Besichtigung. Ihr habt ja Trainer unterwegs. Ihr könnt Material auslesen. Ihr könnt Material abstimmen und so weiter. Also, man kann ja auch noch auf das ein bisschen Einfluss
nehmen. Aber ich muss dir jetzt gleich sagen, mein Adelboden hat nicht eine unähnliche Höhenlage wie Mol d'Isère.
Ist tiefer.
Ja, aber nicht.
Ist tiefer. Ich glaube, alle Orte, wo ein bisschen tiefer sind, haben automatisch mehr Feuchtigkeit. Mhm. Haben automatisch mehr Feuchtigkeit. Und das Beste für eine gute Piste ist die Feuchtigkeit. Mhm. Der trockene Schnee, der ist unheimlich schwierig. Du musst Wasser dazugeben. Und dann haben wir sehr oft in Val d'Isère Neuschnee gehabt. Mhm. Neuschnee ist natürlich Gift. Was willst du denn machen?
Ja.
Dann klebt er noch ein bisschen, bringst nicht alles raus. Aber dann kannst du nicht sagen, weil es geschneit hat, können wir das Rennen nicht machen. Weißt du, es ist Skisport, es ist Skirennsport. Es ist verrissen, es findet mit Verhältnissen statt, die nie gleich sind.
In Val d'Isère hat man in den letzten Jahren zwei Slaloms abgesagt, da hat viel geschneit.
Trotz allem, ja.
Ja. Wir haben ja dem Slalom, Loic Meyer, wieder zweit, 27 Hundertstel haben im Feld zum Doppelpack. Und dann, es ist ein ähnliches Highlight wie im Riesenslalom, der Luca Erni. Im Slalom der Zucker Matthias Hitten.
Mhm.
Ist nie als ganz grosses Talent gehandelt
worden. Matthias, nicht, du hast mir verzeihen, ich habe nicht gewusst, wer du bist. Ihr Wort nicht?
Ja.
Nein,
ja.
Das gebe ich jetzt einfach zu. Ja. Ich habe schon irgendein gehört, doch, da gibt es einen Hitten da, der Zucker oder alles gut.
Ja.
Aber das ist eine Wahnsinnsleistung, wenn du dir vorstellst, der hat noch nie. Hat sich noch nie qualifiziert.
Seine Vorgeschichte war ja, er hat seit Jahren hat er mit extremen Rückenbeschwerden, ist er von extremen Rückenbeschwerden geplagt worden. Mhm. Oder? Und jetzt hat er das irgendwas, was durch einen Griff bekommen. Der Didier Plaschi hat mir schon gesagt, als er in Levi ist angekommen, der fährt unglaublich stark in den Trainings, muss dann schauen, oder? In Levi ist mit diesen Nummern, oder? Ist nicht mehr viel möglich gewesen. Aber jetzt, hat er sich zuerst mal für den zweiten Lauf qualifiziert. Und was mir so imponiert hat, er fährt nicht irgendwas, wo durch auf
4 Punkte,
oder?
4 Punkte holen oder 3.
Er gibt Vollgas,
ja.
Oder? Er hat sich auch gerade als 30. qualifiziert, hat Nummer 1 gehabt, dem zweiten Lauf. Natürlich gute Bedingungen, das ist klar. Aber hat die begnadet ausgenutzt?
Ja. Also erstens eine grosse Reife von ihm selber, dass er sich das zutritt. Das ist klar, mit dieser Nummer, mit dieser Ausgangsposition, mit Sonne, mit allem zusammen drunter, das hilft ein bisschen. Aber du musst auch richtig Coach sein. Es muss dahinter der eine sein, der sagt, hey, Moment, fahr nicht einfach runter und hoff, dass 3-4 rauskehren und du nachher 4 Punkte machst, sondern hol du dir das Resultat mit deiner Kraft, was du kannst. Mhm. Das ist ein riesen Kompliment. Musst du dir vorstellen, nur einer ein ähnlicher Lauf und er ist an Olympischen Spielen.
Ja, jetzt hätte er ja die herrliche Qualifikation schon, oder?
Herrliche Geschichte, okay. Ja. Nicht nur eine Geschichte, sondern wir brauchen es dann. He?
Ja, wir haben
wir wollen dann nicht nur einfach mit 3 Fahrern an Olympischen Spielen sein.
Ja.
Im Slalom.
Ja. Und ich sehe im Moment, oder, hinter Meyer, Jul, Neff und eben Itten sehe ich den.
Ja, gut.
Gut, Renni natürlich, oder, der kann jederzeit den Exploit auch im Slalom haben, oder?
Ja, ja, der Roscha kann es eben auch noch bringen.
Wobei Marc Roscha, oder, dritte Nuller jetzt.
Er hat in den früheren Jahren schon solche herrliche Serien gehabt, wo er ein Uhr nach dem anderen. Aber wenn er dann durchzieht, dann ist er halt dann schnell.
Mhm.
Vor allem, wenn dann aus Slalom kommen, wo es ein bisschen mehr ins Gelände gehen. Ich denke doch, weiß ich nicht, Kitzbühel oder, Wenger ist nicht unbedingt, aber Kitzbühel.
Schladming.
Ja, Schladming doch, vor allem wegen dem ersten Teil und dann der Schlussteil auch noch eins. Aber meine, klar, es sind nur ein paar Rennen, aber wahnsinnig viel sind dann nicht mehr. Und man verlangt von diesen zwei Top-Resultaten, also zwei Resultate in der Top 15 oder eines in der Top 7, das müssen schon grossartige Läufe sein.
Auf der, wie viel würdest du darauf wetten, dass der Ramon Zehnhäuser in diesem Winter noch so einen grossartigen Lauf rausholt?
Wetten tue ich eh nicht gern, oder? Aber ich meine, das, bei mir ist auch immer, am Schluss ist da noch eine Prise Hoffnung. Wäre ihm ja zu gönnen, wenn es gelingen würde. Ich bin noch nicht überzeugt, dass er das schon gebracht hat, was er auch schon hätte können. Also, er ist weit weg, ist für mich immer noch weit weg von seinen Top-Leistungen. Warum das auch immer der Fall ist, die ganze Entwicklung und so, aber die Entwicklung müsste ja eigentlich auf ihn zugeschnitten sein, weil heute direkter gefahren wird. Es wird vor allem Zeit in diesen Vertikalen rausgeholt, wo ja ihm seine grosse Spezialität war. Ja. Ich hoffe, dass die nächsten Kurssetzer längere Vertikale setzen.
Also ein Ramon Zehnhäuser einen Gedächtnislauf setzen.
Genau, oder? Genau. Vor allem, wenn der Schweizer rein ist. Aber dann muss der Schweizer denken, ja, Moment, ich habe den Zehnhäuser, ich habe den Meier. Meier muss es drehen, oder? Und dann tut man automatisch sehr wahrscheinlich für den besseren Moment den Kurs auch ein bisschen stecken.
Gut, und dass das ja selten funktioniert, oder, für deine Mannschaft setzen, hat jetzt gerade der Riesenslalom in Val d'Isère beleidigt, oder? Erstlauf Helly Krug gesetzt.
Ah ja, habe ich nicht mal gewusst, ja.
Viert und fünft. Und im zweiten Lauf, den der Deutsch gesetzt hat, haben wir dann den Dreifachsieg rausgefahren.
Ja, aber für wer hat denn der Deutsch den Lauf setzen?
Für Schmidt wahrscheinlich.
Ah, okay.
Ja.
Also Schmidt ist auch gefahren.
Der ist auch gefahren.
Entschuldigung.
Immerhin Weltmeister im Parallelslalom 2023, oder? Der Alexander Schmidt.
Ja, da hat ihm einfach der Zweite nebendran gefällt.
Ja, die Deutschen haben ja also in diesem Winter sehr, sehr starke Riesenslalom-Ergebnisse können rausfahren. Ist das dir nicht aufgefallen?
Nein, oder aber ich gehe dann das noch einmal anschauen.
Gehen wir mal genau
gut. Also, einfach ein Deutscher. Also für den Skirennsport, ich habe kurz über die Wirtschaftlichkeit geredet, wäre natürlich extrem wichtig, dass dort dann etwas kommt, oder?
Ja. Das kommt im Riesenslalom. Muss schauen.
Schon, aber nicht so stark wie Biathlon, hä?
Beim Biathlon, du kennst dich besser aus im Biathlon. Du bist ja der Ehrenvorsitzende vom Toro Wirrer Fanclub, oder? Aber ich glaube, weniger wegen ihnen Skiern.
Nein, aber ich bin fasziniert am Biathlon. Übrigens, weißt du, was bin ich jetzt fasziniert? Ich habe gestern das Uni-Hockey-Final reingezogen. Ich bin schier kaputt gegangen. Das ist wirklich grossartig. Ich bin hoffnungslos.
Wenn irgendwo die Schweizer Fahne geschwungen wird.
Ja, nein, aber jetzt weißt du,
findest du alles grossartig.
Nein, aber der Final musst du jetzt, wenn du ihn nicht siehst, musst du den anschauen. Das ist ja absolut gigantisch. Dann spielst du im Land von ich weiß nicht, ob die Favoriten sind, und du hast da gegenheben, und am Schluss gewünscht den Match 2-0. Das ist fantastisch.
Schau, als Fan vom holländischen Fußball habe ich gestern müssen Premier League Nottingham, Tottenham oder Tottenham mit Xavi Simons und Micky van der Ven. Ich bin bitter enttäuscht worden. Ich hätte wahrscheinlich gescheiter Uni-Hockey.
Ja, darum ist Sex, aber du kannst es ja noch nachschauen.
Ja, es lohnt sich. Wir schauen es nachher zusammen.
Riesenkompliment. Ja.
Gut. Aber jetzt sind wir vom deutschen Riesenteam zum Schweizer Uni-Hockey Wunder.
Immer wenn es heiss wird, probieren einen Fluchtweg zu finden. Genau. Sorte.
Oder? Und darum gehen wir jetzt auf das Gröden. Oder? Und wenn wir jetzt auf die Suche sind nach den grossen Schweizer Sensationen aus der zweiten Reihe raus. Du bist ja der lebende Beweis, oder, dass es in diesem Sport so unglaublich schnell kann gehen kann. 1970, ich glaube, es war der 15. Februar gewesen.
Richtig.
Wo du ohne dass du vorher im Weltcup auf dem Podest bist, im Gröden bist Weltmeister geworden. Wie präsent, du hast immer gesagt, das ist für dich wie ein zweiter Geburtstag. Wie präsent oder wie präzise sind die Erinnerungen noch an die zweite Niederkunft?
Also einfach damit die Leute wissen, wir reden von 55 Jahren. Hä?
56 jetzt der gleich, oder?
Nächstes Jahr 56. Ja, genau, es wird dann 56 Jahre. Ja. Das ist ja eine unheimlich lange Zeit. Das geht mit allem ein bisschen so, mal bei mir. Wenn du die Zahl siehst, 56 Jahre, denkst du, ja, nein, das ist ja gar nicht möglich. Aber wenn du in die Erinnerungen zurückgehst, dann war es gestern gewesen.
Ja.
Du spürst das so. Ich glaube, ich spüre die Fahrt, wie es eine hoffnungslose Fahrt gewesen, oder? Am Start oben gestanden und alle Schweizer Favoriten, Dettwiler, Sprecher, hinten raus. 3 Sekunden was verloren und der Paul Bernl kratzt mir die Ski ab am Start. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt bist halt einmal an einer Weltmeisterschaft gewesen. Und jetzt fahre ich halt einfach und dann nicht immer schauen. Und dann ist ja schön gewesen und so. So ein bisschen mit dem Gedanken gestartet.
Ja.
Und dort, wo sie gesagt haben, du, die Sprünge gehen dann gar nicht, habe ich den Boden lange nicht mehr gesehen. Oft mal draussen in der Luft gehangen, Kamelbuckel, und haben alle gesagt, lebt kaum ab, hast fast drüber. Ja, nein. Und dann, darum, die Erinnerung ist extrem stark. Und warum ich gesagt habe, es ist ein neuer Geburtstag, ist, gut, du kommst mit dem 15. Damals war das 15. das letzte Nummer von der ersten Gruppe gewesen, wo ich gerade noch reingerutscht bin. Und zum Glück dann das 15. gezogen hat. Wenn ich dort das Nummer 3 habe, dann würden wir zwei nicht da hocken heute.
Ja.
Weißt du, das aber ist das, was ich immer wieder sage.
18 wäre ja auch nicht schlecht gewesen, wenn du nicht in die erste Gruppe wärst gekommen, hättest du nämlich irgendeine so eine Nummer gehabt.
Aha, ja, okay, oder? Gut, das ist möglich. Ja. Aber die 15 sind ja dann ausgelöst worden. Ja. Darum sage ich, zweiter Geburtstag, weil du kommst ins Ziel Nummer 15, du weißt, alle sind unten, die grossen Cracks, Schranz und so weiter und so Gorsel, wie sie alle geheissen haben, Dettwiler, die sind alle unten. Und es heisst Bestzeit. Und dann merkst du schon, Kupfertor, jetzt ist etwas passiert. Ja, jetzt ist etwas passiert. Und das Leben verändert sich natürlich, oder? Das verändert sich natürlich. Du bist oftmals im Dorf Andermatt, oftmals bist du nicht mehr einfach der Berni, der mit den anderen in die Sekundarschule oder in die Primarschule gegangen ist oder im Kindergarten war, sondern du wirst dann oftmals etwas anderes und da musst du dann wieder Bremse hineinrühren, dass das nicht passiert. Aber das Leben nimmt ganz eine andere Wendung.
Du bist ja
ob du willst oder nicht, oder? Das ist
ja
so.
Ja. Du bist ja einer, der immer den Eindruck macht, dass der mit dieser ganzen Publicity, mit dem ganzen Rummel und Person sehr souverän umgeht. Aber hat es mal einen Moment gegeben, wo du musst sagen, jetzt halt es nicht mehr aus, das schießt mich an.
Nein. Nie. Nein, das nicht. Und ich mag es auch nicht verleiden, wenn ich jetzt von einem irgendeinen X-Spitzensportler höre, wie viel die müssen verzichten und das Privatleben und dieses und jenes. Sage ich aber, nein, dann bist du selber nicht ehrlich, weil ich sage immer wieder, wenn du, und egal ob du Pianospieler bist oder Theaterspieler oder Sänger oder Skifahrer oder Velofahrer oder Schwimmer, du gehst in dem Moment, wo du wettkampfmässig etwas machst, gehst du auf eine Bühne und du willst dich präsentieren auf dieser Bühne und du willst im Scheinwerferlicht stehen und du willst Applaus. Du willst kein Wenn und Aber, du willst Applaus. Und wenn du das alles zusammen schon willst, dann musst du in einem gewissen Sinn so ein bisschen da die Nebengeräusche akzeptieren. Die Nebengeräusche sind dann halt, dass du nicht einfach kannst ruhig durch Zürich Bahnhofstrasse laufen, dass halt muss oder in der heutigen Zeit darfst erwarten, dass oftmals einer sagt, ja, schau da.
Ja.
Oder?
Ja.
Und wenn das einen aufregt, dann hat er etwas falsch gemacht im Leben. Es gibt so schöne Momente, da muss man ganz ehrlich sein. Und Hand aufs Herz, da kannst du dir wahrscheinlich den Roger auch fragen, wenn du als Schweizer das erlebst, dann ist das natürlich im Schlaraffenland. Da bist du ein bisschen im Paradies, die Leute sind anständig, die Leute sind lieb, sind nett und du hörst gut, es summiert sich natürlich die Erfahrung oder die Mitteilungen, die dann sind, dass sie vor dem Fernseher Mittag gegessen haben und Spaghetti auf den Schoss gehabt, das wiederholt sich schon sehr oft, das ist klar. Aber es ist natürlich, da kannst du sagen, ja, ich kann ja das eigentlich wollen.
Also du würdest es vermissen, wenn du in Zürich durch die Bahnhofstrasse laufen und das Kind niemand für ein Selfie oder irgendetwas sonst.
3 Wochen lang nicht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiss, was du meinst, ja.
Ich wollte einfach ehrlich sein, es tut dann irgendwie verdammt gut, dass und die Leute sind ja so lieb. Also, Entschuldigung, darf ich schnell stören? Es ist einfach das und ich muss einfach schnell los. Das ist richtig schön. Aber, ich suche es nicht. Ich bin eher lütschig. Also,
tatsächlich?
Wenn wir über Zürich reden, ich traue mich nicht, allein in ein Restaurant hineinzugehen.
Das ist nicht wahr.
Nein, ich mach's auch nicht. Ich mach's auch nicht.
Du musst ich jedes Mal mitkommen, das Handy haben.
Ja, okay. Nein, jetzt aber du musst das verstehen. Oder ich gehe dann halt irgendwann an einen Ort, nicht gerade sofort, wenn ich sehe, es ist dort hinten eine Ecke, gerade innen. Aber ich gehe ungern allein an einen Ort hin. Das ist halt einfach so. Ich bin halt ein Scheuchen.
Wahnsinn. Vor allem, wenn es um Frauen geht. Also, das ist...
Ja, dann
der
sowieso.
Der Amtschlieb.
Dann also, sowieso, ja.
Bist du erstaunt, oder, dass du zwei Kinder gezeugt hast, oder, mit deiner wahnsinnigen Schüchternheit, dass du eine Frau gefunden hast, oder zwei Frauen sogar. Bin ich wirklich...
Habe ich sie gefunden oder haben sie mich gefunden? Ich weiss es nicht ganz genau. Nein, Spass beiseite.
Wie gern gehst du auf Gröden zurück?
Ja, extrem. Das ist klar, Gröden ist für mich natürlich schon eine wahnsinnige Geschichte. Das ist übrigens, ich bin ja kein Seriensieger gewesen, aber das ist, glaube ich, der einzige Ort, wo ich am gleichen Ort mehr als ein Rennen gewonnen habe.
Mhm. Diese Woche sind wir wieder in Gröden.
Freue mich.
Was würdest du sagen, wie gravierend ist der Unterschied von der Saison, wo du dann die zwei Geburtstage gefeiert hast und die Saison von jetzt?
Die wichtigen Sachen sind noch gleich. Gut, dass die Kamelbuckel anders sind. Das muss man verstehen. Die Entwicklung ist da. Ich glaube eher, dass, jetzt sage ich etwas Verrücktes, dass Kamelbuckel einfacher geworden sind, weil, gut, du darfst immer noch keine Fehler machen, ist klar, aber wenn du in der Hockey auf den ersten Sprung losgehst, dann kann, und eine richtige Bewegung machst, dann kann nicht, es braucht, vor allem für junge Fahrer, braucht es natürlich auch immer noch dort unten eine grosse Überwindung, auf den Sprung zuzugehen und wissen. Und jetzt habe ich halt, es geht nicht nur um die Distanz, sondern es geht um die Höhe. Es ist ja unheimlich hoch in das Loch oben.
Dann musst du es halt, ist ein Luftstand oder von irgendwie 8-9 Metern, oder?
Ja, ich weiss nicht genau. Ja, das ist nur schnell. Das ist höher als die Tatdecke.
Ja.
Das ist eine grosse Leid. Chaslat ist mehr oder weniger die gleiche immer noch, und das finde ich gut.
Sind noch mehr geschlagen zu deiner Zeit dort?
Ja klar, es ist noch nicht mit Pistenmaschinen präpariert worden, sondern mit Trebeln. Und dann ist es ein bisschen unruhiger geworden, das ist klar. Also du darfst natürlich die Fahrt von mir 1970 nicht anschauen, weil dann würdest du sagen, ja Moment, aber da sind wir auf der Besichtigung, oder?
Ja.
Das ist ein bisschen etwas anderes. Charakterlich immer noch das Gleiche, das obere Flachstück, die Gleitpassage, du musst oben dabei sein. Und dann, was wir nie dürfen vergessen, die Temperatur und Wetterwechsel. Wir haben vorher schon einmal über andere Sachen geredet, aber dort unten, du darfst das nie auslassen. Du musst das immer wieder mit rein sein. Wenn du nicht 15 hast, dann hast du die Sonne noch nicht in der Chaslat und so weiter. Und wenn du beim 30 umeinander bist, ist die Thermik noch nicht genau die gleiche wie beim 50. Also, in Gröden darfst du den Fernseher einfach nie zu früh abschalten. Nie. Da kann immer alles passieren. Haben wir ja schon mehrmals erlebt.
1992, oder das Verrückteste, oder? Markus Foser mit der Startnummer 64, erst vor dem Werner Franz Österreich mit der Startnummer 52. Und der Schirabelli.
Mit wie viel Rückstand? Aber das musst du ja wissen. Nein, aber Entschuldigung.
Ich glaube, ein Zahnpool ist es gewesen. Mach mich nicht fertig.
Nein, ist gut. Ich finde es schön.
Ja. Und der Marc Girardelli, der irgendeine so eine hohe 20er-Nummer hatte, wo dritt ist worden. Oder? Also wirklich.
Ist ja die Girardelli-Linie gefahren, weißt du das nicht?
Hosenscheisser-Linie. Ja. Oder um einen Kamelbuckel.
Hat eine Girardelli-Linie
gegeben? Ja, das weiss ich schon. Aber dann hat er gnadenlos darüber gezogen.
Meinst du?
Ja. Ganz
sicher. Okay,
die Hosenscheisser-Linie, wo der Kamelbuckel
ist. Nein, nicht Hosenscheisser, es ist Girardelli-Linie.
Das hat Helmut Girardelli, der Vater von Marc.
Hat das so gesagt?
Das war die Hosenscheisser-Linie von Marc.
Ja, aber er hat ihm sie angeraten, oder?
Ja.
Weil er selber beim Zulagen Angst hatte, sehr wahrscheinlich, ja.
Ja, nein, aber dann oder, hat er, ist er drüber, hat sogar der zweite und der dritte logischerweise auch übersprungen. Das war ja dann schon Usus gewesen, zu dieser Zeit. Ist man ja zweit und dritt noch nicht übersprungen. Das war der Uli Spiess irgendwie am 80er, wo der erste ist, der drüber ist. Oder?
Genau.
Du als begnadeter Springer, hast du das nie in Erwägung gezogen, der zweite und der dritte?
Nein, ich bin sie eben vorgesprungen. Vorspringen, das wäre dann noch, das wäre ein Thema, das geht länger. Ja. Vorspringen, ja. Das heisst, vor dem Sprung abgesprungen, ja. Und dann wird der Sprung kürzer, der Land ist früher, ja. Und darum bin ich meistens noch im Steilhang hineingelandet.
Ja. Grossartig. Der Marc Odermatt hat 49 Weltcup-Siege. Für mich fast der Verrückteste, den er rausgefahren hat, war letztes Jahr auf dieser Abfahrt in Gröden.
Ja. Ja, ja, die ist ja nicht für ihn.
Grandioser Techniker, oder?
Die ist nicht für ihn.
So viele Gleitabschnitte hat die jetzt wirklich nicht darauf gewettet, dass er dort jemals mal gewinnt. Aber er hat auch das geschafft.
Ja, sie haben ja das geschafft. Das ist eigentlich das Verrückte an dieser ganzen Geschichte. Das Stückchen, dass es einfach immer wieder anbringt, mindestens gleich gut zu sein wie die anderen, ja. Sehr wahrscheinlich sogar besser. Und zwar nicht nur im Riesenslalom. Das ist eine andere Welt.
Ja.
Du kannst nicht einfach den Ski länger machen und dann läuft er auf der Abfahrt, ja. Sondern du musst, das ist schon eine ganz grossartige Leistung, die du nur kannst anbringen, wenn das Team stimmt. Also weißt, das Feedback von Marco brauchen die natürlich, damit sie auch das Richtige machen.
Klar.
Und noch eines, da gibt's nicht viele, die das haben können, in der Vergangenheit. Der Klammer hat's nicht können, das hat er offiziell so gesagt. Der Roland Colombe übrigens auch nicht. Und ich schon gar nicht.
Carlo Janka, miserabler Tester gsi, oder?
Ja. Ja, das sind vielleicht die, die zu talentiert sind und immer eine Lösung finden, weißt, für Kurven, mhm. Auch wenn der Ski nicht geht.
Mhm. Wer ein begnadeter Tester war, war der Dani Albrecht gewesen, auf Atomic.
Mhm.
Und im Sog von dem, oder?
Der Walter Tresch, um ihn noch ein bisschen zurückzugehen.
Ja.
Hervorragend. Ja. Er hat ja,
meine, die Unterlandsmann.
Hat jeden Tag hätte er einen neuen Ski bauen können.
Ja, wahnsinnig, hä?
Ja. Das ist der Unterschied.
Ja. Das Jahr, Franjo von Almen hat Super-G in Biberkrieg den Sturz gehabt. Prelligen am Schuhrand.
Wir haben vorher einen über Stürze geredet und was. Ja. Meine, weißt du, ein Riesenglück. Ich meine, mit einem so einem Sturz kannst du wirklich, ist nicht,
gut, Franjo,
nicht wahnsinnig schlimm, aber da kann das Kreuzband weg sein wie nichts.
Franjo ist ein brutaler Panzer.
Ja, gut. Ja, das gehört dazu.
Magst du dich erinnern an den Abflug in Wengen? Wo niemand glaubt hat, dass der nach dieser Brezen in diesem Winter noch ein Rennen fährt. Ja. Am nächsten Tag ist er am Start gestanden und nicht so schlecht gefahren. Oder Franjo ist ein unglaublicher Panzer.
Ja, er muss einfach ruhig bleiben. Er muss es nicht mit der Brechstange dahinter, sondern er soll die Resultate nehmen, wie es kommt. Und einfach auf den nächsten Exploit warten. Der kommt automatisch.
Aber normalerweise ist die Saison in Gröden natürlich eher für einen von Almen als für einen Marc Odermatt?
Ja, wenn die ganze, ja, doch, wenn alle dort anschaust, der Marco braucht die ersten zwei Kurven. Die braucht er, dann kann er etwas machen und nachher, gut, auch in die Mauer rein, ist schon auch Marco Odermatt Gelände und dann vor allem Chaslat. Chaslat hat sich ja wahnsinnig viel ändern, oder? Da kannst du von einer Sekunde Rückstand auf anderthalb Sekunden Vorsprung und dann rauskommen.
Du weißt, wer letztes Jahr mit 18 ist in die Chaslat Vorsprung auf Marc Odermatt in die Chaslat ist eingefahren? Weißt du nicht, hä?
Ich sage nein, weil ich lasse doch dir die Möglichkeit, dass du dich kannst.
Lars Rösti. Der Sohn vom Hermann Rösti, der mal bei dir im Abfahrtscamp war.
Ist wahr?
Ja. Ja, siehst du das, weißt du. Der Lars Rösti mit 18 Vorsprung in die Chaslat rein, Fehler gemacht.
Mhm.
Im Ziel ist er 12. Er jubelt, oder? Hat das Gefühl, ein sensationelles Ergebnis für ihn.
Ja, nachher erwache ich schon in der Zwischenzeit.
Mal deinen Kollegen sagen, schau dir mal deine Zwischenzeit an. Oder? Hast du das nicht mehr im Kopf, den Lars Rösti?
Doch, jetzt, was du erzählst, jetzt habe ich es natürlich wieder. Das ist klar.
Gut. Lars Rösti, dieses Jahr dein Siegertipp in Gröden. Komm, jetzt kannst du punkten.
Nein.
Nicht?
Nein, es ist also bis von einer Zwischenbestzeit bis ins Ziel ist ein Weiterweg. Aber ich meine, wenn einem die Abfahrt so gut liegt, dann wäre, ich würde sagen, Lars Rösti Top 10.
Gut, also.
Das wäre ja ein Riesenerfolg.
Ja gut, das ist mittlerweile ein Wenger, ist schon in der Top 8 gewesen.
Ja.
Also wäre es nicht mehr so eine grosse.
Ja, aber nicht so oft, weißt
du. Ist übrigens auch mit Stöckli unterwegs, oder? Mhm. Super Ski.
Mhm.
Spricht alles für Lars Rösti. Also, Ich setze ihn gerade ultimativ auf Lars Rösti, russischer Feigling.
Doch, ich setze ihn auf ihn. Ich setze ihn auf ihn. Podest. Nein, das darfst du ihm nicht antun. Also,
ich setze Lars Rösti auf Podest. Nächste Woche werden wir darüber diskutieren, wie es rausgekommen ist. Geniessen die Rennen am zweiten Geburtsort von Bernhard Russi. Bis dann, bis nächste Woche, oder miteinander.